Mein Name ist Werner Berr von den ILOPS in Bad Windsheim. Ich bin zuständig für den Motorradgottesdienst auf dem Traudenhof mit einem Team von 20 Frauen und Männern zusammen. Ja, nicht nur ihr, auch uns fehlt der Motorradgottesdienst bereits im zweiten Jahr. Danke für das immer wieder Nachfragen, wenn es denn weitergeht. Leider, wir können noch keine verbindliche Aussage machen. Bleibt dran und schaut auf unsere Internetseite. Nein, wir lassen uns nicht entmutigen, sowohl in unserem persönlichen Leben wie in unserem beruflichen Leben, aber auch in Zukunft gestalten. Auch das betrifft auch den Traudenhof. Wir halten es mit dem Satz von Dietrich Bonhoeffer. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gerne die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Daran halten wir uns fest. Unser heutiger Prediger, Pastor, Journalist, in Hörfunk und Fernsehen. Ja, ich könnte noch viel zu ihm erzählen, aber er selbst hat die beste Vorstellung gemacht, die ich von ihm je gelesen habe. 26 Buchstaben und ein paar Zeichen. Mehr braucht man nicht. Sie beschreiben alles, was Menschen jemals erlebt, gefühlt, gedacht und gesagt haben. Ich versuche, diese 26 Buchstaben auf die Reihe und den Punkt zu bringen. Am Anfang war das Wort, wo der Mensch und wohnte unter uns, Johannes 1. Ich will in Rede und Schreibe, in Tönen und Bildern kommunizieren, was das praktisch bedeutet, eine Lebensaufgabe und einen wunderschönen Beruf. So Andreas Malessa von sich. Für heute hat er die Predigt mit dem wahnsinnig spannenden Titel Antwort auf Leid. Ich wünsche euch gutes Zuhören und haltet für euch fest, was euch meint.
Markus Evangelium Kapitel 2 ab Vers 3. Und es kamen einige, die brachten zu Jesus einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge im Haus, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten: Was redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr so etwas in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so daß sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Ein Text geschrieben, da hatte es noch keinen 30-jährigen Krieg, keinen Bosnienkrieg in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts mit Massenvergewaltigungen und Folterlagern gegeben, kein Srebrenica und kein Tuzla, keinen Völkermord in Ruanda mit 800.000 Erschlagenen in 100 Tagen. Da hat es auch noch keine Bein- und Armamputationen an Frauen und Jugendlichen in Sierra Leone gegeben 1999, keine Kindersoldaten im Kongo. Es gab keinen Irakkrieg. Der 11. September 2001 war ein x-beliebiges Datum. Immer, wenn ich über diesen Text gepredigt hatte. Und immer, wenn über so einen Text in einer Kirche gepredigt wird, dann erinnern sich die Zuhörerinnen und Zuhörer an die Schmerzen und die Ängste und die Traumata und die Trauer der lebenslang gezeichneten Opfer. Und erwarten natürlich, und das erwartet ihr von mir möglicherweise auch, eine wortreiche Antwort auf die Frage: Wie konnte und wie kann Gott das alles zulassen? Und da sage ich am besten gleich und kurz wie knapp: Es gibt keine Antwort auf das Leid, schon gar keine fromme. Es gibt Versuche, dem Leiden eine Deutung zu verleihen, es irgendwie sinnvoll erscheinen zu lassen. Es gibt Versuche, dem Leiden etwas Gutes abzugewinnen, aber eine Antwort auf die Warum-Frage gibt es nicht, zumindest keine, die die tragisch Betroffenen zufriedenstellen könnte. Als plötzlich ein Behinderter Jesus buchstäblich vor die Füße fällt, da sagt Jesus ja nicht: Ach, das ist ja ein schönes Fallbeispiel. Beispiel. Setzt euch doch mal im Kreis hin, liebe Pharisäer, wir machen jetzt eine Theologen-Talkrunde zu der Frage, warum es diesen bedauernswerten armen Kerl überhaupt gibt. Jesus sagt ja auch nicht, ach du Armer, gelähmt bist du, naja, nobody is perfect. Hauptsache, du hast 4 Freunde und die in gehobener Stellung. Sondern die ersten 2 Worte, die Jesus dem Leidenden sagt, sind, mein Sohn. Das ist die erste gute Nachricht, die ich heute zu sagen habe. Der Leidende, der Trauernde, der Benachteiligte, der kranke Mensch gehört zu Jesus auf die engste, kräftigste und lebendigste Weise, die es überhaupt gibt. Wie Sohn und Vater, wie Tochter und Mutter, wie ein Kind zu seinen Eltern. Bevor irgendetwas weiteres gesagt oder getan wird, stellt Jesus von vornherein und öffentlich klar, du hast einen Status, eine Menschenwürde, einen Grad der Zugehörigkeit und eine Akzeptanz, die gar nicht überschätzt werden kann. Mein Sohn, mein Eigenfleisch und Blut, heißt das ja. Und erst nach dieser klarstellenden Voraussetzung redet er von Sünde. Und das befremdet uns natürlich, denn hier lauern ein historisches und ein modernes Missverständnis. Das historische war die damals volkstümlich vulgäre Meinung, Krankheit sei eine ursächliche Folge von gottlosem Lebenswandel, eine Strafe Gottes, mit der er automatisch zuschlägt, sobald jemand von der ortsüblichen Moral abweicht. Diese Billigmechanik, Krankheit ist wahrscheinlich Strafe für Sünde, die könnte man ja bis heute glauben, wenn nicht herzensfromme Kirchenmitarbeiterinnen mit 35 qualvoll an Brustkrebs sterben würden, während albanische Zuhälter und russische Mafiosi steinreich und kerngesund auf Ibiza alt werden dürfen. Das moderne Missverständnis lauert in unserem Verständnis des Wortes Sünde. Sünde kommt im Alltagsdeutsch ja vom Parken im Halteverbot bis zum 2. Stück Schwarzwälder Kirschtorte vor und bezeichnet alles Mögliche, nur nicht das, was Jesus meinte, nämlich getrennt sein von einer übermenschlichen, unerschöpflichen Liebe. Wie durch einen Sund, eine Meerenge oder einen breiten Fluss stehen wir abseits und jenseits von all den Zuwendungen und Annahmen und all der Annahme, dem Zuspruch und dem Trost, der Integration und der Geborgenheit, für die wir eigentlich geschaffen sind und die uns nach Gottes Willen auch zustehen. Sünde, damit meint Jesus nicht die Liste menschlicher Schwächen, die lange Latte wissentlicher und willentlicher Verfehlungen, sondern er bezeichnet damit den Verlust der Sinnmitte, das Verpassen und das Vorbeileben an unserer eigentlichen Identität als geliebte Kinder Gottes. Aus diesem grundsätzlichen Getrenntsein, aus diesem Verlust von Sinnmitte, aus diesem Verlust von Identität folgen dann die vielen Taten und die vielen Unterlassungen, die Lügen, der Betrug und der Selbstbetrug, mit denen wir uns und anderen das Leben erschweren oder im Extremfall sogar zur Hölle machen. Wenn ich das manchmal höre, ach wissen Sie, für unsere Kinder war die Scheidung im Grunde toll. Sie können jetzt in 2 Wohnungen spielen. Ach kommen Sie, was heißt schon erpresserische Preispolitik? Sollen die afrikanischen Lieferanten doch froh sein, wenn ihnen überhaupt jemand ihre Rohstoffe abkauft? Altstadtsanierung ist Verbesserung der Wohnqualität. Kann ich was dafür, wenn die Oma ihre altmodische Bude nicht mehr bezahlen kann und raus muss? Gentrifizierung des Stadtteils machen alle. Na hören Sie mal, als Beamter unterschreibe ich doch nur die Abschiebebefehle, die das Innenministerium beschlossen hat und das Ausländeramt. Ich kann doch schließlich nicht überall hin mitfliegen, um den rückgeführten Flüchtlingen die Folterer ihres Heimatlandes vom Hals zu halten. Gegen diese selbstgerechte, feuchtwarme Sülze und gegen diese sprachlichen Nebelbänke und verlogenen Wortwolken, die ich als Hörfunkjournalist so oft protokollieren und schneiden muss, wirkt Vers 5 aus Markus 2 wie herrlich kalte, kristallklare Bergluft. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Zack, auf den Punkt. Jesus doktert also nicht an den äußeren Symptomen unserer Trennung und Entfremdung herum, sondern geht schnurstracks an die Ursache. Mein Sohn, mein Kind, du, mein Eigenfleisch und Blut, bist ab sofort hineingestellt in eine geheilte und gesegnete Gemeinschaft mit Gott, der dich bedingungslos liebt. Nochmal, Jesus redet nicht einem ursächlichen Zusammenhang von Krankheit und Sünde das Wort, sondern er stellt ganz unpolemisch fest, dass jede und jeder, übrigens auch der Behinderte, der Kranke, der leidende Mensch, ein Schuldbeladener ist, ein Verletzter, ja, aber eben auch ein Verletzender, ein betrogenes Opfer, ja, aber eben auch ein betrügender Täter. Wir werden nicht zu Engeln, sobald wir auf die Intensivstation kommen. Und welche intriganten Ekelpakete in Reha-Kliniken und Pflegeheimen leben, das lasst ihr euch am besten mal von gemobbten Pflegekräften und Krankenschwestern erzählen. Nein, Jesus ist atemberaubend liebevoll und verblüffend klar und präzise zugleich, wenn er auch einem Kranken gegenüber von Gottesferne und verlorener Sinnmitte spricht und damit ja an den Wesenskern des Menschen rührt. Man kann Schmerzen ungläubig, abergläubisch oder gläubig lindern, sagt Eckart von Hirschhausen, Pfarrersenkel übrigens, der TV-Entertainer, und erzählt, ein kleines Kind fällt hin und schürft sich das Knie auf. Es schreit, es weint lauthals vor Schreck und Schmerz. Die moderne Mutter ruft, schnell, Sagrotanspray, Heftpflaster, Thomapyrin-Tabletten schlucken und ein Antibiotikum gegebenenfalls. Die postmoderne Mutter ruft, schnell, Arnika-Blätter, Kräuterkügelchen, heilende Amethyststeine als Amulett. Meine Mutter, erzählt er, hat über der Schürfwunde gepustet und mit ausgestrecktem Arm gesagt, guck mal, da fliegt gerade das Auer aus dem Fenster. Ihr gespitzter Mund beim Pusten war derselbe wie beim Küssen. Ich wurde als Kind abgelenkt durch eine Vision mit hohem Symbolwert. Diese Vision mit hohem Symbolwert mobilisierte in mir eigene Kräfte, über die ich selbst gar nicht verfügte. Markus 2, die Episode des Gelähmten vom Dach aus den 30er Jahren des ersten Jahrhunderts, zeigt uns einen Dachschaden der modernen europäischen Schulmedizin. Die Episode erinnert uns nämlich daran, dass der Mensch eine leibseelische Einheit ist und jede Krankheit in einem psychosomatischen Zusammenhang betrachtet und behandelt werden will und muss. Wir wollen eben nicht nur mal eben repariert, sondern im tiefsten wollen wir befreit werden. Wir suchen nicht nur physische Gesundung, sondern auch psychische Heilung. Und je eher die Grabenkämpfe zwischen Hightech-OP-Ärzten und Naturheilern aufhören, desto besser für die Patienten. Modern finde ich diese biblische Geschichte, aber auch deshalb, weil sie schon vor 2000 Jahren etwas voraussetzt, was sich die geldgeil-egoistische Industriegesellschaft erst mit mahnenden Appellen in Erinnerung rufen muss, dass jeder Kranke, jeder Behinderte, dass jeder Nicht-Erwerbsfähige die moralische Qualität unseres Zusammenlebens herausfordert, den Wert einer Volksgemeinschaft, den Wert der Gesellschaft in Deutschland erkennt man daran, wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht. Und da, man gestatte mir die Randnotiz, haben uns die sogenannten unterentwickelten Völker der Südhalbkugel manchmal viel voraus. Der Kranke, der Behinderte, der Leidende, der trauernde Mensch ist geradezu ein Symbol der Menschlichkeit. An ihm, an ihr wird nämlich deutlich, dass jede und jeder von uns angewiesen ist auf andere, angewiesen ist auf mehr, als wir uns selbst geben können. Dazu muss man mal eine Stunde mit einem pflegebedürftigen oder greisen Menschen verbringen. Und wenn ihr das tut, dann merkt euch den Satz, liebe deinen Nächsten, vielleicht wirst du wie er, wie sie. Liebe deinen Nächsten, vielleicht wirst du mal wie er. Der neutestamentliche Text Markus 2 erzählt von vier Freunden, die nichts unversucht lassen und keine Peinlichkeit scheuen, übrigens nicht mal Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung, Vandalismus nennt man das, um ihrem Freund zu helfen. Achtung, der Gelähmte hatte gute Freunde. Und diese vier kreativen Chaoten von damals stellen mir heute eine entscheidende Frage oder eine einfache Frage. Wen trägst du? Und umgekehrt, wer würde dich tragen, wenn du zum Beispiel gelähmt bist vor Angst oder paralysiert von Bitterkeit, nicht mehr empfindsam, sensibel, taub und blind wegen deiner inneren Verhärtungen? Gäbe es dann vier Freunde, die dich tragen? So, und dann sagt Jesus, weil die Pharisäer ihn der Gotteslästerung anklagen, Sünden vergeben ist eine Autoritätsanmaßung, das darfst du gar nicht. Dann sagt Jesus, nimm dein Bett und geh. Und es geschieht ein sensationelles Heilungswunder. Der Gelähmte steht auf und geht, diesmal zum Glück durch die Tür. Und wir stehen daneben und fragen uns, ob das historisch so passiert sein kann. Und ich kann es euch nicht beweisen. Wir können es ja, ach ja, warum nicht, für möglich halten. Das heißt dann auf fromm Deutsch, es Jesus zutrauen. Ich könnte jetzt auch mit geschwollener Ader am Hals rufen, das müsst ihr glauben. Und dann würde mich die evangelikale Presse als bibeltreuen Verkündiger loben. Aber beweisen kann das niemand. Widerlegen übrigens auch nicht. Ich vermute, Verfasser Markus schüttelt im Himmel bereits den Kopf, denn das ist nicht der Kern seiner Geschichte, sondern mit dem Vergebungszuspruch und dem Heilungswunder stellt Jesus alle beobachtenden Skeptiker, also auch uns, vor die Entscheidung, ob wir in Jesus von Nazareth tatsächlich Gottes Sohn, den von Gott Gesandten, den Messias, den Erlöser, den Gottesoffenbarer erkennen wollen oder nicht, anerkennen wollen oder dieses bestreiten. Jesus sagt ja nicht, passt mal auf, ihr Lieben, ich mache jetzt den Behinderten gesund und dann müsst ihr ja an mich glauben. Nee, lange vor dem Wunder stellt Jesus uns die Frage, willst du mir so sehr vertrauen, wie die vier Freunde vom Dach mir vertrauten? Willst du fest darauf bauen, dass ich und nur ich der menschgewordene Gott bin, der die Autorität hat, Sünden zu vergeben und zerbrochene Zerrissenheit zu heilen? Ob du auf diese Frage mit Ja antwortest, und zwar nicht mit Och ja, sondern mit einem traualtartauglichen Ja, das hat fundamentale Konsequenzen für deine Art, mit Leid und Krankheit umzugehen und mit erlittener Schuld. Es gibt keine intellektuell befriedigende Antwort auf das Leid, habe ich eingangs gesagt. Aber er, Gott selbst nämlich, gibt eine existenziell befriedigende Antwort auf das Leid. Wie? Indem Jesus als Flüchtlingskind unehelich geboren wird, zeitweilig obdachlos lebt, von seinem Volk missverstanden und angefeindet wird, von seinen engsten Freunden verlassen, verraten, buchstäblich verkauft, unschuldig verhaftet, gefoltert und qualvoll langsam getötet wird und noch im Sterben öffentlich verhöhnt. Mehr Solidarität, mehr Identifikation, mehr Mitleiden gibt es meines Erachtens von niemandem und gibt es nirgendwo. Jesus beantwortet also alle zweifelnden Fragen nach einer menschlich plausiblen Vereinbarkeit von schreiendem Unrecht und einem liebenden Gott damit, dass er ohnmächtig das Opfer schreienden Unrechts wird. Warum bist du immer noch Christ, wenn es so viel unerklärliches Leid auf der Welt gibt, werde ich manchmal gefragt. Weil Gott meinen Glauben durch gelegentlich aufmunternde Wohltaten nährt, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Nach dem Motto, wenn du an Gott glaubst, passiert dir weniger. Nein, weil Gott so bedingungslos und unverbrüchlich Ja gesagt hat zu mir, weil er sich so erschütternd solidarisch auf meine Seite und die aller fehlerhaften, kranken, behinderten, geschundenen, trauernden Menschen gestellt hat, dass ich in dieser Gemeinschaft, angesprochen als mein Sohn, nicht nur gut leben, sondern hoffentlich auch getröstet sterben kann.
Ja, ihr Lieben, bin gespannt, ob ich von einem oder anderen von euch was höre, was euch von dieser Predigt mitgeht. Mich beschäftigt, seitdem ich mir die Predigt mehrmals angehört habe, beschäftigt mich das Wort Sinnmitte. Mit diesem Wort gehe ich jetzt, seitdem ich das angehört habe, schwanger und finde für mich heraus, was das für mich meint. Ich will euch verabschieden mit einem Segen von Hans-Dieter Hüsch. Du zeichnest unser Leben, Herr, nach deinem Breitengraden und lässt uns darin schweben, gleich wie am seidenen Faden. Dein Blick tut uns Genüge, du weißt, was Elend ist. Wir trösten und wir bergen uns in dir, o Herre Christ. Am Ende bleibt die Liebe, ja einzig und allein. Drum komm, o Herr, und übe mit uns das Glücklichsein. Gott befohlen, alles Gute euch. Wäre schön, wenn wir vom einen oder anderen wieder was hören würde. Danke, tschüss.